nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo.
Es gehe auch darum, die Revolution und den Sozialismus zu retten. So der Präsident Kubas Miguel Díaz-Canel, nachdem die Regierung des Landes ja vor knapp 2 Wochen angekündigt hatte, den Staatshaushalt nun an die Bedingungen einer Kriegswirtschaft anzupassen. Das wiederum war nötig geworden, weil sich Kuba inzwischen ja in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Revolution von 1959 befindet und wirklich überall Mangel herrscht. Ob die neuen Preisstabilisierungen und die angekündigten Sparmaßnahmen im Haushalt hier jetzt allerdings Abhilfe schaffen werden, das ist mehr als fraglich.
Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Ja, die wirtschaftliche Lage in Kuba, die ist tatsächlich desolat und das ist auch schon ziemlich lange so. Die größten Proteste, die Kuba in den letzten Jahrzehnten ja gesehen hatte, die liegen inzwischen auch schon 3 Jahre zurück. Auch damals, am 11. Juli, da waren schon Tausende im Land wegen Waren- und Nahrungsmittelknappheit und auch gegen den Mangel an Grundfreiheiten auf die Straße gegangen. Demonstrationen, die damals von der Regierung repressivst niedergeschlagen worden waren, weswegen heute kaum noch jemand protestiert. Wenn, dann sind es Frauen, die von der Misere besonders betroffen sind. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat einige von ihnen begleitet.
Auf einer kleinen Mauer, die den Bürgersteig säumt, nur einige Blöcke vom Malecón, von der Uferpromenade Havannas entfernt, sitzen 2 Frauen, die sich mit der Hand Luft zufächern. Die Sonne brennt zur Mittagszeit auf sie herunter. Eine von ihnen ist Margarita, 51 Jahre alt, sie runzelt die Stirn. Ihre schlechte Laune kann sie kaum verbergen.
Seit 4 Tagen haben wir kein Wasser. Die Volksbeauftragten kümmern sich zwar darum, aber die Situation ist wirklich schlimm. Es gibt hier kleine Kinder. Wasser ist was sehr Grundlegendes.
Die Frau neben ihr nickt verständnisvoll. Carmen ist die sogenannte Delegada del Poder Popular, eine Volksbeauftragte im Hauptstadtbezirk. Sie arbeitet für den Staat. Ihr Einsatzgebiet ist das Viertel mit den wunderschönen, aber überwiegend heruntergekommenen Kolonialgebäuden, vor denen sich Müll stapelt und die an Regentagen unendlich traurig aussehen. Hier läuft sie täglich umher oder wartet auf einer kleinen Mauer, bis Anwohner zu ihr kommen und ihre Sorgen und Beschwerden loswerden. Sie klagen darüber, wenn über Stunden der Strom ausfällt, es an Lebensmitteln mangelt oder, wie in diesem Moment, eben mal wieder das Wasser ausbleibt.
Dann gehe ich wie in diesem Fall zu den Wasserbetrieben und zwar persönlich. Mir ist es wichtig, dass ich mir vor Ort ein Bild machen kann. Die Mitarbeiter der Wasserbetriebe haben mir gesagt, dass sie an einer Lösung arbeiten. Schuld ist aber auch die US-Blockade. Befreundete Länder sollten noch mehr Druck machen, damit die Sanktionen endlich aufgehoben werden. China hat uns immerhin mit Motoren für die Wasserversorgung geholfen.
Carmen blickt zuversichtlich drein. Für sie ist der Sachverhalt eindeutig. An einer Lösung des Wasserproblems werde gearbeitet, wiederholt sie einmal mehr mit Nachdruck. Es werde für die Anwohner gesorgt. Sie habe alles unter Kontrolle, suggeriert sie Margarita. Auch 3 Jahre nach den Protesten vom 11. Juli 2021, bei denen tausende Menschen vor allem wegen dem wirtschaftlichen Mangel in ganz Kuba auf die Straße gegangen sind, hat sich die Realität für eine Mehrheit der Kubanerinnen und Kubaner nicht verändert. Im Gegenteil, die Probleme sind gleich geblieben oder haben sich noch weiter verschärft. Die Karibikinsel erlebt eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten. Die Folgen der Corona-Pandemie, der damit einhergehende Rückgang des Tourismus, der sich nach wie vor nicht erholt hat, das Ausbleiben der Devisen, das US-Wirtschaftsembargo, aber gleichzeitig auch das Missmanagement der Regierung und die extreme Inflation bekommen die Inselbewohner schmerzhaft zu spüren. Rund 10 Kilometer vom Malecón entfernt, in einem Armenviertel, sitzt Lisbeth in ihrer Parterre-Wohnung. Die Unterkunft hat der 30-Jährigen zwar der Staat gestellt, aber sie gleicht einer Baustelle. Der Boden ist teils aufgerissen, an der Wand lehnt eine feuchte Matratze, Kabel liegen bloß. Die Toilette kann nicht benutzt werden. Vor wenigen Wochen waren die Bauarbeiter zuletzt da, doch es fehlte an Baumaterialien. Sie seien unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Seit 1 Jahr gehe das so, sagt Lisbeth wütend. Sie ist Mutter von 5 Kindern. Zuletzt bekam sie ungewollt Zwillinge.
Ich habe kein Wasser und keine sanitären Anlagen. Ich lebe seit mehr als 1 Jahr ohne fließend Wasser.
Lisbeth bekommt staatliche Unterstützung, 5.860 kubanische Pesos. Doch allein ein Karton mit 30 Eiern kostet bereits 3.000 Pesos. Auf dem Schwarzmarkt etwa 8 Euro. Mit der Anwerbung von Teilnehmern für Wochenendausflüge ans Meer versucht sie, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Davon können sie und ihre Kinder allerdings kaum überleben. Sie ist auf die staatlichen Läden angewiesen. Monatlich werden ihr Grundnahrungsmittel zugewiesen. Doch das Problem? Die Regale sind leer. An diesem Tag gibt es in dem Laden auf der anderen Straßenseite lediglich Zigaretten, Würstchen und Hackfleisch.
Ich bin sicher, dass es viele Mütter gibt, die sich in einer schrecklichen Situation befinden, die sich die Frage des Jahrtausends stellen, so wie auch ich. Was soll ich heute kochen? Woher bekomme ich 10.000 Pesos, um meiner Tochter, die eingeschult wird, ein paar Schuhe zu kaufen? 5.000, 8.000 Pesos für einen Rucksack? Woher sollen wir das Geld nehmen?
Kosten, die sie nicht tragen kann. Denn in den anderen Läden, den sogenannten MLC-Läden, wo nur mit einer speziellen, an Devisen gekoppelte Geldkarte bezahlt werden kann, gibt es zwar alles, was Lisbeth brauchen würde. Hühnchen, Eier, Nudeln, Öl, Milchpulver, Windeln, aber das zu unerschwinglichen Preisen. Eine Flasche Öl etwa für 10 Dollar und Kaffee für 11 Dollar. Zum Beweis führt sie durch einen dieser Läden, läuft an den gut bestückten Regalen vorbei. Einkaufen kann sie dort nicht. Die Wut über ihre Situation hat sich aufgestaut. Vor ein paar Monaten war sie so groß, dass sie sich zusammen mit 6 weiteren Müttern vor dem Haus von Staatspräsident Miguel Díaz-Canel postiert hat. An der Straßenecke vor der Residenz wollten sie sich Gehör verschaffen. Schnell kamen die Sicherheitskräfte und lösten den Mütterprotest auf, erinnert sie sich.
Eine von uns wurde für 2 Tage lang festgehalten. Damit wollten sie uns Angst einjagen. Sie wollen dir alles verbieten, selbst das Reden. Ich will mich darüber beschweren können, was ich durchmache. Es ist mein Mund, es ist mein Leben. Ich habe das Recht, es öffentlich zu machen, denn es ist mein Privatleben und ich teile es mit wem ich will.
Sie würde sich gerne selbstständig machen. Sie ist gelernte Buchhalterin. Ihr Traum wäre ein eigenes Geschäft. Aber legal muss es sein, betont sie. Das sei ihr wichtig. Doch die entsprechenden Papiere bekommt sie nicht von den Behörden. Lisbeth zeigt mehrere WhatsApp-Nachrichten an die Sachbearbeiterin, in denen sie um eine Lizenz bittet. Es sei ein komplizierter Prozess, sagt sie. Immer wieder werde sie abgewimmelt.
Ich sei eine Aktivistin, sagen sie, aber ich gehöre keiner Gruppe an, denn das Einzige, was mich interessiert, ist mein Wohlergehen und das meiner Kinder. Ich will nicht, dass mir der Staat irgendetwas schenkt.
In den letzten Jahren hat die kubanische Regierung eine ganze Reihe von Reformen auf den Weg gebracht. Für Privatleute und Unternehmen sind Importe erlaubt, genauso wie kleine und mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Privilegiert sind allerdings die, die außerhalb Kubas Familie haben und von Rückzahlungen profitieren. So entsteht zunehmend eine wohlhabende Schicht. Die soziale Ungleichheit wird immer größer. Läuft man durch Havanna, sieht man an den Straßenrändern immer wieder Menschen im Abfall wühlen. Auf der anderen Seite steht aber durchaus auch mal ein SUV Porsche vor einer frisch sanierten Kolonialvilla, neben den vielen Oldtimern, die das Stadtbild prägen. Das große Revolutionsversprechen einer klassenlosen Gesellschaft wird längst nicht mehr eingelöst. Angesichts der gravierenden Krise hat die Regierung nun vor wenigen Wochen die Kriegswirtschaft erklärt. Zu den Maßnahmen gehören laut Parteizeitung Granma Haushaltskürzungen, Preiskontrollen, die Erhöhung des Devisenzuflusses ins Land und die Förderung der heimischen Nahrungsmittelproduktion. Zudem solle auch gegen Steuerhinterziehung vorgegangen werden.
Mit Überzeugung werden wir die Revolution und den Sozialismus retten,
beschwor der kubanische Staatschef Díaz-Canel Anfang Juli vor seinen Ministern. Die Maßnahmen seien die notwendige Antwort auf die sogenannte Kriegshandlung in Friedenszeiten. Damit ist das seit Jahrzehnten verhängte Wirtschaftsembargo der USA gemeint, das auch unter US-Präsident Biden nicht gelockert wurde. Natürlich wirkt sich das negativ auf die Wirtschaft aus, meint auch der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Evalini.
Seit 65 Jahren besteht das Embargo. Und in den letzten 5 Jahren, nachdem der damalige Präsident Donald Trump das Embargo verschärft hat, indem er Kuba auf die Terrorliste setzte, hat der Druck natürlich nochmal zugenommen. Dagegen kann Kuba nichts ausrichten. Aber wo die Regierung Einfluss darauf hat, das sind die internen Probleme, die interne Wirtschaft. Da kann sie justieren. Ich denke, es gibt viele Dinge, die man tun kann. Denn beispielsweise ein Bauer, der nicht den Preis für seine Produkte erhält, hat nichts mit der Blockade zu tun.
Das unattraktive staatliche Ankaufssystem für Agrarprodukte, Acopio, würde die Bauern mit geringen Ankaufpreisen eher demotivieren. Gerade in der Landwirtschaft müsse die Regierung aber ansetzen. Denn das grundsätzliche Problem der kubanischen Krise werde nicht mit den neuen Maßnahmen einer Kriegswirtschaft gelöst, kritisiert Evalini.
Mehr als die Preise zu deckeln, müsste der Staat die Wurzel des Problems angehen, die die Produktion im Land hemmt, speziell in der Landwirtschaft. Es fehlt das Angebot von Produkten. Ein Land, das fruchtbaren Grund hat, gute Konditionen für den Anbau, muss letztlich trotzdem alles importieren, was die Gesellschaft konsumiert. Am Ende ist das auch eine Frage zur Schaffung von Ernährungssicherheit.
Mit anderen Worten, es müssten Anreize für Landwirte geschaffen werden. Im März hatte die Regierung in Havanna sogar erstmals beim Welternährungsprogramm um Unterstützung gebeten. Fest steht, dass die Situation sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen lässt. Anders als im Juli 2021 sind es heute vor allem kleine Proteste, die Änderungen anmahnen. Wenn Bewohnerinnen und Bewohner eines Viertels der Kragen platzt, weil das Wenige, was sie in den Läden ergattern konnten, in der Hitze des Sommers verdirbt, weil der Kühlschrank 8, 10 oder auch 16 Stunden keinen Strom mehr hatte.
Porque las causas no se han eliminado.
Es gibt immer noch Stromausfälle, Lebensmittelknappheit, Transportprobleme. Die Löhne reichen nicht zum Überleben. Mit anderen Worten, es gibt keine wirtschaftliche Verbesserung. In den letzten 2 Jahren ist die Wirtschaft sogar geschrumpft. Es gibt ein Haushaltsdefizit. Es werden also die Voraussetzungen für einen weiteren 11. Juli geschaffen. Aber am Ende wird sich das so nicht wiederholen. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn die Leute kehren dem Staat lieber den Rücken, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Viele junge Leute verlassen lieber das Land, als ins Gefängnis zu gehen.
Über 1000 Menschen wurden damals verhaftet. 381 Kubanerinnen und Kubaner nach den Protesten im Juli 2021 verurteilt. Einige von ihnen bis zu 25 Jahren Haft. In den letzten beiden Jahren haben rund 1,7 Millionen Kubaner ihre Heimat verlassen. Ärzte, Pflegepersonal, Lehrer, vor allem junge, gut ausgebildete Menschen machen sich auf den Weg ins Ausland, weil sie schlicht nicht ausreichend verdienen und keine Perspektiven mehr für sich in ihrer Heimat sehen. Jemand, der beispielsweise 100 Dollar von Verwandten im Ausland erhält, bekommt das Dreifache, als ein Arzt im Monat verdient. Politische Aktivisten gibt es nicht mehr, erklärt Camila Rodriguez von der Organisation Justicia 11 Julio, Gerechtigkeit für den 11. Juli, die die Proteste und Festnahmen in Kuba beobachtet und dokumentiert. Es seien zwar vorwiegend soziale Gründe, die die Menschen auf die Straße trieben, aber vereinzelt mischten sich auch politische Parolen darunter.
Es sind Gruppen, die spontan auf die Straße gehen, die Mütter oder irgendjemand aus dem Bezirk. Aber es ist immer spontan, ohne eine wirkliche Führung, einen Anführer. Aber es sind durchaus auch Proteste, bei denen die Menschen auch das Ende der Diktatur und den Rücktritt der Regierung Díaz-Canel fordern. Deshalb sage ich, dass es ein sehr, sehr unbeständiges, volatiles Umfeld ist. Proteste gibt es also aus jedem Grund und zu jeder Zeit.
Die größte spontane Demonstration gab es zuletzt im März in Santiago de Cuba mit hunderten Menschen, die sich versammelt hatten. 17 der Protestierenden wurden in den Folgetagen festgenommen und ohne Angabe von Gründen festgehalten, wie juristische Hilfsorganisationen wie Cubalex berichten. Zudem wurde das Internet abgeschaltet. Gegen Kautionszahlungen von 50.000 Pesos wurden die meisten wieder freigelassen. Sie müssen nun aber mit einem Prozess rechnen. Im Juni dieses Jahres haben Menschenrechtsorganisationen wie Justicia 11 Julio, Prisoners Defenders und die kubanische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, zwischen 963 und 1113 Fälle dokumentiert, bei denen Menschen aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Rosalba lebt circa 2 Autostunden von Havanna entfernt in einem kleinen Ort. Auch sie hat immer wieder protestiert, vorwiegend allein oder mit ihrer Mutter, erzählt sie. Eher selten mit anderen Müttern. Allerdings hat sie ihren Protest auch in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Sie hat einen kleinen Sohn mit Behinderung und 2 weitere Kinder. Er ist mit Mikrozephalie, einem viel zu kleinen Kopf, auf die Welt gekommen. Er braucht durchgängig Betreuung und regelmäßig Medikamente, an denen es in Kuba mangelt. Treffpunkt mit Rosalba ist ein öffentlicher Platz. Zu Hause ist ihr zu unsicher, weil sie überwacht werde. Mehrfach bekam sie von zivilen Regierungsbeamten nach Protesten Besuch. Dann wird sie verwarnt. Sie könne friedlich protestieren, aber ohne politische Botschaft.
Mein Hauptprotest war die ganze Zeit vor allem, um Medikamente für das Kind zu bekommen und für eine eigene Wohnung. Derzeit wohnen wir sehr beengt bei meiner Mutter. Nach meiner letzten Demonstration haben sie versprochen, für den Rest des Jahres eine Lösung zu finden. Dann ist der Ventilator kaputt gegangen, die Regierung hat ihn ersetzt, dann ist auch der Fernseher kaputt gegangen, sie haben ihn repariert und jetzt warte ich halt darauf, dass die Frage der Unterkunft für das Kind gelöst wird, so Gott will. Die anderen Dinge haben sie möglich gemacht. Deswegen hoffe ich, dass es damit nun auch klappt. Das ist eines der Dinge, die mich dazu gebracht haben, jetzt ein wenig innezuhalten, ruhig zu sein, weil ich sehe, dass sie etwas tun und das entschädigt mich sehr.
Rosalba geht es vor allem darum, dass die Versorgung ihres kranken Sohnes gewährleistet ist, den sie rund um die Uhr betreuen muss. Und sie will sich für die anderen Mütter einsetzen, die sich in einer ähnlichen Lage wie sie befinden. Wirklich vertrauen kann sie niemandem, sagt sie.
Yo no lo confío en nadie.
Nur meiner Mutter, meinem Mann und manchmal nicht einmal ihnen vertraue ich Dinge an, um sie nicht in etwas zu verwickeln. Ich will meine Familie nicht mit meinen Problemen belasten. Ich kämpfe für mein Kind und das ist meine Sache.
Mis temas con mi niño son mío.
Das Land zu verlassen ist für sie keine Option. Dafür fehlen ihr auch die finanziellen Mittel. Ihr Mann betreibt einen Friseursalon, aber auch dadurch kommt nicht genug Geld rein, um die 5-köpfige Familie zu versorgen.
Mi país sí me gusta. Mi tierra me gusta. Sus lugares, sus paisajes. Esas cosas me gustan.
Kuba, das ist mein Land, die Orte, die Landschaften. All das mag ich. Ich bin hier geboren. Ich mag den Geruch, wenn es geregnet hat. Ich habe in Teilen von Havanna gelebt und ich komme immer wieder hierher zurück, in meinen Ort, immer wieder. Aber mir gefällt nicht, was hier passiert. Selbst die Grundbedürfnisse der Menschen können hier nicht befriedigt werden. Wenn sich nur die Wirtschaft des Landes ändern würde, müssten nicht so viele weggehen.
Nadie tuviera necesidad de irse.
Die Hoffnung bleibt also auch bei dieser Frau. Allerdings scheint es so, als bliebe auch nicht viel anderes übrig. Wie die Aussichten stehen, dass die neuen Maßnahmen der Regierung vor Ort jetzt etwas ändern, darüber spreche ich mit Günther Mayhold, Professor am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Herr Mayhold, was bedeutet das denn? Kuba hat jetzt gerade die Wirtschaft umgestellt auf Kriegswirtschaft. Was erleichtert das im Land und welche Konsequenzen hat das auch für die Menschen?
Zunächst bedeutet das natürlich, dass die Durchgriffsmöglichkeiten des Staates auf die Wirtschaftssubjekte, und zwar nicht nur die Staatsunternehmen, sondern eben auch einen kleinwirtschaftlichen Privatsektor erleichtert werden, dass die Möglichkeiten der Regulationseingriffe in das Wirtschaftsgeschehen ermöglicht werden, die Bewirtschaftung mit entsprechenden Mengenbegrenzungen und Zuweisungen von Rohstoffen möglich wird. All dies, was sozusagen auch schon in vorausgehenden Perioden der Wirtschaftsflaute, etwa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in Kuba Einzug gezogen hat.
Wo würden Sie denn die Hauptursachen für die ja gerade tatsächlich desolate wirtschaftliche Performance im Land sehen? Ist das in erster Linie in den unzureichenden Reformen im Land zu verorten oder im Wirtschaftsembargo der USA, was ja nun auch schon sehr lange dauert?
Das Wirtschaftsembargo ist sicherlich eine zentrale Rahmenbedingung für die kubanische Ökonomie. Da gab es manchmal wieder Erleichterungen, aber letztendlich ist es ein Standardprogramm, mit dem Kuba sich immer auseinandersetzen musste. Was eigentlich die Möglichkeit zu Veränderungen anging, wäre eben eine durchgreifende Wirtschaftsreform gewesen, eben die Abschaffung von Obergrenzen, von Einschränkungen des Privatengagements, Devisenbewirtschaftung, doppelte Währungsstrukturen, all diese Elemente, die eben als Begrenzung wirken. Und da hat es der kubanischen Führung an Mut oder an Bereitschaft gefehlt, weil man eben gleichzeitig auch noch auf die politische Legitimität und die Machterhaltung gesehen hat. Und das verträgt sich zunehmend immer weniger.
Wie ist denn in diesem Zusammenhang jetzt die letzte, ja, sagen wir mal, Mini-Öffnung der Biden-Administration zu bewerten? Da sollen ja nun Unternehmer aus Kuba doch wieder Bankkonten in den USA eröffnen dürfen und auch Online-Banking betreiben können. Ist das so ein kleiner, ja, Reich des kleinen Fingers vielleicht, kann man das so sagen?
Nun, es ist sozusagen Teil der USA, privatwirtschaftliche Elemente in Kuba zu stärken. Nicht umsonst ist diese Maßnahme natürlich auf der Insel sofort als ein Versuch der Spaltung der kubanischen Gesellschaft interpretiert worden. Aber es ermöglicht natürlich den 11.000 Klein- und Mittelunternehmen, die sich inzwischen gebildet haben, sehr viel freier über ihr Geld zu verfügen, Zugang auf Cloud-Dienste und auf Möglichkeiten der Kommunikation im wirtschaftlichen, aber auch in der finanziellen Kommunikation zu haben. All dies ist eine minimale Erleichterung, aber viele US-Banken stehen dem natürlich auch kritisch gegenüber, weil sie fürchten, wenn im November Trump gewählt würde, könnten sie dann negative Konsequenzen erleiden.
Und was glauben Sie, bewirkt das im Land? Also das ist ja jetzt nicht die riesige Öffnung und auch nicht die Aufhebung des Wirtschaftsembargos. Aber hat das denn das Potenzial vor Ort, tatsächlich etwas in Bewegung zu bringen, auch ökonomisch?
Das wird nur sehr beschränkte Möglichkeiten der Expansion der Wirtschaftstätigkeit beinhalten. Es ist ein Fenster, was sich sozusagen etwas geöffnet hat, aber die grundsätzlichen Probleme, Zugang zu Rohstoffen, Vermarktungsmöglichkeiten, Importbeschränkungen, all dies ist natürlich nicht vom Tisch. Und insofern sollte man jetzt nicht erwarten, dass dadurch umfangreiche Wirkungen entstehen.
Wie erklären Sie sich das, wenn man jetzt mal über die Insel hinaus guckt, dass die Biden-Administration in Sachen Kuba im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger die Linie der Vorgänger fortgesetzt hat? Also wäre das nicht viel sinnvoller gewesen, auch geopolitisch betrachtet, hier die Beziehungen zu Kuba zu verändern, zu verbessern, um da vielleicht auch eine Art Partner vor der Haustür zu gewinnen?
Mit dem Partner muss man etwas vorsichtig sein. Das ist natürlich kein partnerschaftliches Verhältnis, letztlich aufgrund der Tatsache, dass eben die kubanische Diaspora eine sehr große Pressure Group in den USA ist. Florida ist ein entscheidender Staat, wo die Wahlen entschieden werden. Und die Regierung Biden hat letztlich dafür sich entschieden, hier nicht noch eine zusätzliche Front mit den Trump-Unterstützern aufzumachen, sondern gesagt, wir sehen gegenwärtig da keine große Dynamik in der kubanischen Führung, hier auch wirklich Zugeständnisse im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie zu machen, und hat sich daher entschieden, nicht zuletzt muss man ja auch noch an die Migrationswelle denken, um dadurch sozusagen auf der innenpolitischen Front keine Einfallstore für das Trump-Lager zu eröffnen.
Was aber ja schon eine Konsequenz dieser fortgesetzten Politik ist, dass die Beziehungen von Kuba zu Russland, nachdem die ja doch etwas lockerer geworden waren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nun wieder reaktiviert werden, und auch die Bande zu China werden enger. Zuletzt hatten ja so Informationen für Besorgnis in den USA gesorgt, dass China seine Abhörstationen auf Kuba ausbaut. Was verspricht sich Kuba davon, und hätte man das nicht verhindern können mit einer etwas anderen US-Politik?
Kuba ist in einer extremen wirtschaftlichen Notlage und sucht dann natürlich auf verschiedenen Ebenen nach Rettungsankern. Und die sind sozusagen China und Russland, im beschränkten Umfang noch Venezuela. Und die Gegenleistung, die man eben für entsprechende wirtschaftliche Unterstützung anbieten kann, sind eben diese exponierte Lage vor den Ufern der USA. Und da bietet sich natürlich, wie schon bei der Kuba-Krise, an, dies für Spionage und elektronische Überwachungsanlagen zu nutzen. Das findet wohl an 4 Standorten mit so Antennenparks durch China statt. Aber letztendlich ist das eine Überwachungs- und keine Aggressionsanlage. Insofern ist Besorgnis in den USA vorhanden, aber dies hat nicht den Charakter, dass dort Waffen installiert würden, sondern es ist Teil der globalen Anstrengungen Chinas, hier durch Spionage weltweit sich eine bessere Informationslage zu verschaffen.
Ja, aber trotzdem kann das ja nicht im Sinne der USA sein. Und man hätte es ja vielleicht verhindern können mit einer etwas anders gearteten Politik. Oder sehen Sie das gar nicht?
Das würde immer davon abhängen, ob die kubanische Führung bereit ist, Zugeständnisse in den Bereichen Menschenrechte und Demokratie zu machen. Und da ist die Bereitschaft offensichtlich sehr, sehr gering. Und in dieser Abwägung hat man eben in den USA gesagt, nein, wir gehen hier nicht auf eine ungedeckte Rechnung ein, sondern wir bleiben bei der traditionellen Politik der Abschottung. Und das kann eben in gewissen Bereichen zu solchen Negativfolgen führen. Andererseits hat man natürlich auch Kontakte mit Kuba aufgebaut, insbesondere zur Frage der Migration von kubanischen Bürgern in die USA. Also es ist keine völlige Abschottung.
Was ist denn jetzt für Kuba zu erwarten, wenn Donald Trump im November die Wahlen gewinnen würde?
Es hat jetzt für ihn keinen großen zusätzlichen Mehrwert, hier noch was obendrauf zu setzen an Sanktionsmechanismen. Da ist alles weitgehend ausgereizt. Das kann man sozusagen noch durch weitere kleinere Blockadenmaßnahmen abrunden. Aber die kubanische Diaspora steht hinter Trump. Insofern ist eher davon auszugehen, dass dieses Verhältnis weiterhin so eingefroren bleibt, wie es jetzt ist. Und die kubanische Führung letztlich auch keinen Schritt machen wird, um hier zu einer Entspannung zu kommen.
Sagt Günther Mayhold von dem Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin zur wirtschaftlichen und auch geopolitischen Lage Kubas. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war die Weltzeit für heute. Morgen geht's hier im Podcast um Armenien und Aserbaidschan und um den Streit um 4 armenische Dörfer, die an Aserbaidschan übergeben werden sollen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.